Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Stone and Sky, Stone and Sky, Stone and Sky, Stone and Sky. Hallo und herzlich willkommen zum Serien-Junkies-Podcast, heute zur 12-teiligen Auftaktstaffel der Star-Wars-Serie Andor, die diesen Herbst bei Disney Plus lief. Ich bin euer Moderator Bjarne und habe diesmal den lieben Tim mit in der Leitung. Möge die Macht mit dir sein, Tim.
Hallo, mit dir ebenso.
Danke, danke. Ich versuche damit schon ein bisschen zu überspielen, dass ich nicht der super krasse Star-Wars-Experte bin. Ich würde dich aber mal fragen, auf einer Skala von 0 wie Jar Jar Binks bis 10 wie Meister Yoda, wie schätzt du so deine persönliche Star-Wars-Expertise ein und vielleicht auch so deine Geschichte mit dem Franchise?
0 bis 10, ich würde mich so knapp über dem Durchschnitt, würde ich sagen, sagen wir mal eine 6. Aber viel mehr würde ich mir, also ich bin auch so jemand, der alles geschaut hat, aber nicht überall in die Tiefe so geht oder keine Romane gelesen hat. Obwohl ich das übrigens mal machen wollte, nur ich habe geguckt, wo man einsetzen muss. Und da gibt's gar keine ganz klare Empfehlung, weil es so viele Romane in diesem Universum gibt und Comics. Und da wird dir schwindelig, wenn du gucken willst, wo du mit überhaupt anfangen willst.
Ja.
Naja, ja, ich habe alle Filme, die man sehen kann zum Franchise, geschaut.
Damals. Was ist dein Lieblingsfilm vielleicht?
Ich würde das Imperium schlägt zurück sagen, denke ich, wenn ich mich festlegen würde.
Okay.
Aber generell, ich bin jemand, der mehr an der alten Trilogie hängt im Vergleich. Der aber auch, weil ich das als kleines Kind im Kino gesehen habe, Episode One nicht so schlimm fand wie alle anderen. Ja. Vor allem, ich fand diesen Laserschwertkampf toll. Und also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und für die ersten drei war ich natürlich damals noch zu jung. Von daher ist das ist mein Star-Wars-Kinofilm gewesen. Das ist so vielleicht so ein bisschen wie der erste Bond-Film, den man hat oder so.
Ja, das romantisiert man dann sehr.
Ja, so ein kleines bisschen, denke ich. Obwohl die erste Trilogie noch einen kleinen Bonus bei mir kriegt, weil ich sie halt auch wirklich mit Abstand am spannendsten fand. Kriegt Episode One zumindest den kleinen Bonus, den den meisten eben nicht geben würden, sagen wir es mal so.
Ja.
Verständlicherweise, ehrlich gesagt. Also so aus Kritikerhinsicht kann ich ja viel daran verstehen. Von daher, wie gesagt, alle Filme geschaut. Nicht oft, also die alte Trilogie bestimmt 2 oder 3 Mal als Kind. Die anderen Sachen jetzt nicht mehrfach gesehen, wie es vielleicht manche Leute machen. Ich bin jetzt mit allen neuen Serien vertraut, die bei Disney Plus mit allen Realserien vertraut, wohlgemerkt.
Ja,
mit den Animierten bin ich nämlich nicht drin. Aber mit allen Realserien bin ich jetzt weitestgehend vertraut und habe alle geschaut.
Obi-Wan habe ich nicht geschaut. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe auch nicht viel verpasst.
Obi-Wan hat mich grundsätzlich unterhalten, aber ich würde mal sagen, es ist kein Muss im Vergleich zu den anderen. Ja, das kann man davon schon so sagen. Ja, und dementsprechend bin ich jemand, der Star Wars gerne guckt und auch von der Qualität der Serien, na, ich will nicht ganz sagen überrascht war, aber positiv mitgenommen wurde von der Qualität. Mandalorian anfing, da war ich wirklich angetan und habe so mein kleines Star Wars Feuer wiederentdeckt. Was die Filme waren für mich Entertainment und ich habe die nicht immer schnell im Kino mitnehmen müssen. Da hatte ich wirklich keine Eile, aber jetzt bei den Serien, da hat mir der Anfang mit Mandalorian so gefallen, dass ich jetzt schnell dran geblieben bin, muss ich sagen.
Ja. Ach, spannend. Da bin ich eher immer ein ziemlicher Nachzügler. Auch bei Andor tatsächlich habe ich das eher jetzt nicht über, ich glaube, 10 Wochen insgesamt. Es kamen ja 3 Folgen gleich am Anfang und dann ging es wöchentlich weiter. Aber das habe ich mir schon ein bisschen aufgespart und habe es dann lieber auch mehr gebinged, so in den letzten 2 Wochen ungefähr. Ich glaube, ich muss auch sagen, ja, anders als du hast auch so eine schöne Kindheitsgeschichte zu Star Wars und ich glaube, viele Leute sind halt wirklich schon als Kinder so in diesen Star-Wars-Topf reingefallen und dann war es einfach um sie geschehen. Das hatte ich irgendwie auch nicht. Also ich habe, glaube ich, den ersten Star-Wars-Film dann irgendwann mal mit 18 oder so geschaut, weil ein Freund irgendwie von mir meinte, was, du hast die noch nie gesehen, lass das jetzt machen. Dann haben wir uns halt die Originaltrilogie angeschaut und ich habe irgendwann auch noch die Prequels so ein bisschen gesehen, aber auch nicht sehr aufmerksam, weil es irgendwie nicht so cool war. Die neuen Filme haben mir ganz gut gefallen, hauptsächlich wegen des Casts, aber ich kann auch gut verstehen, warum man die Story vielleicht nicht so toll fand, weil einfach sich alles wiederholt hat und irgendwie hat auch ein bisschen die gesamte Geschichte, den Kampf, den großen Kampf gegen das Imperium unterwandert, indem das einfach nochmal dann von vorne losging. Vor allem, wenn man jetzt auf so eine Serie wie Andor schaut, die wirklich noch erzählt, wie die Vorvorbereitungen für die Rebellion liefen, dann denkt man sich, ja, okay, das läuft alles auf ein großes Ziel hinaus und am Ende kommt das Imperium ja sowieso in einem neuen Namen zurück. Also deshalb sehe ich mittlerweile die späteren Filme von Disney auch schon ein bisschen kritischer. Aber ich habe mich auf Andor einfach sehr gefreut, weil ich einerseits Diego Luna liebe. Ist für mich wirklich ein absoluter Superstar. So seine ganze Ausstrahlung. Also nicht nur sein Gesicht, wie er spielt, sondern auch wie er läuft und all das. Der hat für mich so ein bisschen das Potenzial, zum neuen Tom Cruise zu werden. Also die positiven Aspekte, nicht die negativen. Und Rogue One war auch für mich vielleicht so ein bisschen der Film, mit dem ich am meisten emotional auch resoniert habe. Einfach wegen dieses unerwartet großen emotionalen Impacts so am Ende auch. Also es kam sehr unerwartet für mich. Das ist wirklich so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir Rogue One spoilern wollen. Ich glaube, es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, aber dass die Leute sich da in so eine Art Selbstmordmission auch stürzen, das hat mich schon ganz schön umgehauen bei einem Star-Wars-Film. Ja.
Ist nichts, bei dem man damit rechnet, oder? Weil bei den genau. Star-Wars-Filmen. Und deswegen auch ein Grund, warum ich mich auf Andor mehr gefreut habe als auf einige andere Serien. Weil es einerseits nicht diese typische, ja sagen wir mal, Namenspower hat im Star-Wars-Universum. Es ist kein berühmter Jedi dabei. Es ist selbst bei Mandalorian, ne? Das ist keine Figur, von der wir namentlich schon mal groß gehört haben. Zumindest nicht in der Hauptgeschichte. Jetzt erstmals unter den Hauptdarstellern. Und dementsprechend fand ich spannend, dass es ein unbeschriebenes Blatt ist, letzten Endes. Und das ist eben nach der Richtung, in die Rogue One ging, man das Gefühl hatte, dass das Star-Wars-Universum in einer etwas geerdeten und nicht ganz so heroischen Art und Weise ist.
Ja,
und nicht in diese cineastisch Erlebnis auf Entertainment und Freude glattgebügelten Art und Weise, wie es viele Filme taten, was natürlich sie ja durchaus das Recht zu hatten. Und Star Wars war ja auch eine gewisse Art Feel Good dann am Ende, speziell in der alten Trilogie dann, wo das Gute einfach nur siegen kann. Andererseits finde ich es jetzt auch nett, dass das mal eine völlig andere Art von Geschichte war, die Star Wars erzählt und man sich dementsprechend nicht vornherein alles schwarz-weiß hatte.
Ja, voll. Und ich finde aber, es liegen auch Welten zwischen Mandalorian und Andor, was das Thema Fanservice und Verbindung zum Franchise insgesamt angeht. Ich finde nämlich, dass Mandalorian, so sehr ich das auch liebe, besonders natürlich die Musik und dass es sich so um so einen Western handelt, der abseits von den großen Handlungen stattfindet, so einfach nur auch sehr procedural-artig. Aber gut, wir sprechen nicht über Mando. Kommt übrigens im März wieder, die dritte Staffel dann. Aber ich finde auch, wenn man so was wie Baby Yoda oder heißt natürlich eigentlich Grogu und sowas sieht, da ist Mandalorian schon sehr viel mehr darauf aus, auch so ein bisschen hier die Zuschauer zu befriedigen. Und sie wissen natürlich ganz genau, was hier die bekannten Formeln sind, um die Leute zu kriegen. Und du meintest zwar, es kommen auch keine großen Figuren vor, aber ehrlicherweise kommen die ja dann später doch irgendwie noch dazu. Und Andor macht das wirklich konsequent gar nicht. Wir sehen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in diesen 12 Episoden kein einziges Laserschwert, oder? Wir hören nicht einmal den Namen Skywalker oder irgendwas. Es handelt sich wirklich auch bei den Figuren nicht um irgendwelche auserwählten großen Helden, sondern es sind einfach Normies, also ganz normale Menschen, die einfach zufällig in einer außergewöhnlichen Welt leben. Und das sind diese Geschichten, die leider viel zu sehr unterrepräsentiert werden. Wir haben oft besondere Menschen in einer normalen Welt, wir haben oft besondere Menschen in einer besonderen Welt, aber wir haben sehr, sehr selten normale Menschen in einer besonderen Welt. Und ich glaube, deshalb war Andor für viele auch so erfrischend, dass es hier wirklich eine, du hast auch gesagt, glaube ich, das Wort bodenständig, das würde ich auch total unterschreiben. Auch wie es inszeniert ist, du hast wirklich manchmal das Gefühl, du liegst da mit Andor im Dreck mit seinen Rebellenfreunden und du spürst so richtig, wie die Wiese riecht und alles. Und das ist ja auch kein Zufall, weil sie in dem Fall ja auch nicht wie bei Mandalorian und den letzten anderen Star-Wars-Serien mit diesem modernen LED-Volume gedreht haben, wo eigentlich alles nur digitale Bühnen sind, sondern sie haben wirklich echte Sets errichtet. Das war den Machern einfach total wichtig. Und ich glaube, das ist der perfekte Moment, um mal einen Namen zu nennen, der in meinen Augen neben Diego Luna der sich auch wahnsinnig mit der Story seines Charakters identifiziert, wenn man so seine Interviews sich anschaut. Das ist so der MVP, der Serienmacher oder auch Serienschöpfer Tony Gilroy. Der war schon bei Rogue One beteiligt, einerseits am Drehbuch, er hat aber auch als Regisseur einige Nachdrehs damals verantwortet. Davor hat er so die Bourne-Filme einiges zu beigetragen. Michael Clayton, noch so ein ganz cooler Thriller mit George Clooney. Und der ist für mich so der Grund, warum Andor das geworden ist, was es geworden ist. Weil der hat von Anfang an, wenn man sich Interviews mit ihm durchliest, so ein bisschen die Devise vertreten, wir machen hier eine Star-Wars-Serie, aber nicht für die Superfans. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir beide, glaube ich, recht positiv sind. Wir sind auch keine Superfans, sondern eine Star-Wars-Serie für alle, die vielleicht auch ein bisschen ernster ist, neue Themen angeht und vielleicht auch ehrlicherweise, auch wenn das immer ein gemeines Wort ist, ein bisschen erwachsener ist. Ja.
Ich würde das so durchaus unterschreiben. Also klar ist es immer so, man will denen nicht den Stempel aufgeben oder sagen, die anderen sind. Ja, oft ist der Ton von Star Wars ein Stück auf Feel Good ausgerichtet, will ich fast sagen. Ein kleines bisschen. Mhm. Nicht in jeder Situation und auch nicht überall, aber so ein bisschen darauf läuft es immer hinaus. Ja. Und das, man kann es, sagen wir mal so, am Horizont immer packen. Das kann man einfach bei Andor hier noch nicht. Und das Star Wars-Universum ist einfach, eben gerade weil es auch so viel Lore gibt, so viele Bücher, Comics, Romane, Filme, und es ist ein riesiges Universum. Es sind so viele Planeten in dieser Welt, in dieser Galaxie von Star Wars, dass es eigentlich mich fast, nicht verwundert, aber da jetzt viel verfilmt und adaptiert wird, auch als TV-Serie, da ist auch einfach Platz für kleinere Geschichten oder sagen wir mal, Geschichten, die nicht zwangsläufig die Haupthandlung beziehungsweise mit Jedis, Lichtschwertern, die kleinen Geschichten. Das hier ist ja im Grunde so ein bisschen eine Art Spionage-Thriller, so ein kleines bisschen, unter anderem, will ich sagen.
Es ist so viel, genau, das aber auch, ja.
Man könnte von jedem Planeten wahrscheinlich so eine kleine Geschichte erzählen, wie es hier gilt. Ich meine, man berichtet zwar jetzt von dem Funken, der die große Rebellion anstachelte, aber diese Geschichte, die hier auf einem Planeten stattfindet und alles anzündet, die findet wahrscheinlich in diesem Universum auf allen anderen Planeten auch statt. Und es ist einfach nur ein kleines Bild. Und in dieses Universum gibt unglaublich viel her. Und es ist schön, auch mal die Lupe auf andere Dinge zu halten, die nicht in diesem riesigen Rahmen, den wir kennen, fallen.
Ja, das finde ich einen total coolen Gedanken. Und also genau, dass man einfach diesen riesigen Kosmos hat, dieses Filmuniversum oder jetzt auch Serienuniversum, und dass sie da vorher wirklich einfach nicht aus den Vollen geschöpft haben. Sie haben sich immer so fokussiert auf Skywalker und Co. und haben nicht gemerkt, dass ihre Welt an sich so lebendig ist und da so viel draus gemacht werden kann. Vielleicht noch mehr in den Animationsserien, aber da kenne ich mich nicht so aus. Aber ja, wie cool ist das bitte, dass sie jetzt langsam auch so ein bisschen sich das Ground-Level sozusagen anschauen von dem Universum, was sie da gestalten. Ich muss ehrlich sagen, also klar, ich bin ein großer Diego Luna-Fan, aber ich war jetzt auch so ein bisschen skeptisch, ist dieser Charakter Cassian Andor wirklich in der Lage, eine ganze Serie zu tragen, weil bei Rogue One ist er ja schon ein bisschen unterentwickelt, weil er natürlich auch nicht die Hauptfigur ist. Er ist schon spannend und er hat Charisma. Aber ich habe mich nie gefragt, so, oh, was ist eigentlich seine krasse Geschichte? Oder auch die Frage, wie wurde dieser normaler Typ oder manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen im Konflikt mit dem Gesetz, wie wird aus dem ein Märtyrer der Rebellion? So, das war nie eine Frage, die mich groß interessiert hat. Aber ja, sie haben das einfach so gut umgesetzt jetzt und auch so eine tolle Erklärung gefunden, psychologisch auch oder ziemlich weise auch so aus politischer Perspektive, wie Rebellionen überhaupt groß werden, also wie das alles funktioniert. Das hat mich ziemlich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, wer sind denn für dich, erstens, wie stehst du zu Diego Luna und wer sind sonst so im regulären Cast so deine MVPs vielleicht?
Ich fand, Diego Luna hat, ohne dass er viel sagt, eine wirklich gute Bildschirmpräsenz. Ich kann da sehr gerne mal einfach die Einstiegsszenen nennen. Und das ist das Spannende auch eben noch mal zu dem Universum. Das hätte für mich auch einen Anfang, der hätte auch irgendwie bei Blade Runner ins Universum passen können. Ne? Wie er in diese Bar geht und dann aufgehalten wird. Und dann läuft es auch noch schief, wenn sie ihn für ihn, als sie ihn da aufhalten. Und man denkt schon, oh, verdammt. Und man wird dann emotional sehr schnell mitgenommen. Auch in seine Situation. Also man sieht an seinen Gesichtsausdrücken genau das, was der Zuschauer, finde ich, in dem Moment auch denken kann. Dass man hört schon, wie diese beiden Typen ihm hinterhergehen. Man sieht schon an seinem Gesichtsausdruck, verflucht, die laufen mir jetzt hinterher, ich kann nicht wegkommen. Und ne? Und auch sein Gesichtsausdruck, nachdem der Unfall passiert und wie er danach konsequent handelt. Es sind so viele Sachen, die ihm einfach, ohne dass er viel sagen muss, die von ihm ziemlich viel tragen. Und ich finde, er ist, was mir eh aufgefallen ist, als Figur, sein Charakter ist ja auch nicht unbedingt redselig. Er erzählt auch gar nicht so viel, auch nicht so viel von sich selbst, auch in den Dialogen. Also er ist jetzt nicht jemand, der extrem viel Dialog haben muss. Und das ist das, was Diego Luna gut rüberbringt. Diego Luna braucht nicht viel Dialog, um viel rüberzubringen, finde ich. Allein in Körpersprache und Mimik.
Genau das ist es, ja. Sein Körper spielt so doll mit. Aber ich liebe es auch, wenn er redet, weil er einfach eine besondere Stimme hat, auch mit dem Akzent, der da drin auch immer liegt in seiner Stimme. Das ist, wenn er dann redet in den seltenen Fällen, es funktioniert für mich auch super. Es ist nicht wie bei Arnold Schwarzenegger, wo man einfach alles dafür getan hat, dass er nicht reden muss.
Ja, das stimmt allerdings. MVP für mich wäre schwierig. Es gibt einige, vor allem, da ich sagen muss, viele dieser Darsteller, und das finde ich an diesem Cast so erfrischend, sind zumindest relativ unbeschriebene Blätter. Mhm. Und das ist das Angenehme auch an dem Cast so ein bisschen, bei dem ich sagen muss, die sind für mich wenig bis gar nicht mit Rollen vorher behaftet. Und so umso einfacher fand ich sie als ihre aktuellen Charaktere auch zu sehen. Und mir hat es sehr gefallen, und da muss ich einmal kurz nachschauen, wie ihr Name, aber sie hat ja nur 5 Folgen mitgespielt. Genau, Marva Andor, auch Fiona Shaw. Mhm.
Also aus Killing Eve kennt man sie vielleicht, ja.
Jetzt, wo du es sagst, das wäre mir nämlich gar nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich Killing Eve gesehen habe. Siehst du mal, sie fand ich, sie ist klasse. Ganz ehrlich, auch ihre letzten, sie ist ja eigentlich diejenige, die die Rebellion auslöst. Wenn man es mal so, es ist ja das, was ihr passiert, oder ihr Wille irgendwie so ein bisschen, der sich auf die Bevölkerung mit übertragt. Ihr Kampfesgeist. Und ich fand sie unglaublich gut. In fast jeder Szene die sorgenvolle Ziehmutter und dann auch einfach diejenige, die gegen diese Unterdrückung an will und es wirklich meint. Und ich finde, an ihr sieht man sehr viel. Und sie hat einen wirklich starken Charakter. Und den braucht es ja auch, um aus den normalen unterdrückten Leuten Rebellen zu machen. Und ich fand, das war absolut nachvollziehbar. Unter anderem aber auch, weil ihre Figur so sympathisch war. Und ich ihr auch glauben konnte, dass die Leute sie so gemocht haben. Auf dem Planeten.
Ja, ich denke, über sie können wir dann auch noch mal tiefer reden, wenn wir zum Finale kommen, später im Spoiler-Teil. Bei mir auch, also sie steht bei mir natürlich auch ganz weit oben. Ansonsten aber auch, genau wie du meintest, so SchauspielerInnen, die man jetzt nicht wirklich aus verschiedenen Serien kennt. Also auch die beiden, die hier die Bösis gespielt haben, den Cyril Khan und die Daedra Miro, also gespielt nämlich von Kai Soller und Denise Gao, ich hoffe, man spricht sie so aus, die habe ich jetzt auch noch nicht wirklich vorher gesehen. Ich meine, sie haben bei so Serien wie Paul Dark mitgespielt, aber habe ich jetzt nicht unbedingt geschaut, und ich glaube, viele Leute haben es nicht geschaut. Aber ey, das sind auch so coole Charaktere gewesen, und genau wie du meintest, völlig neue Gesichter, die diese Charaktere deshalb auch komplett ausfüllen können. Und in dem Fall auch super spannend, Andor geht ja auch an dieses ganze Thema Gut-Böse völlig anders ran als frühere Star-Wars-Titel. Weil das Böse ist hier nicht hier das Super-Böse, Darth Vader-Böse, sondern das Böse ist hier mehr so ein bürokratisches Böse, wo Leute einfach versuchen, Karriere zu machen und nicht hinterfragen, dass sie hier für ein faschistisches System sich stark machen. Also das ist ein viel spannenderes Böse eigentlich, weil das so eine Falle ist, in die wahrscheinlich viel mehr Leute tippen, weil wie viele Darth Vaders gibt es in der Galaxie? Also einen. Aber es gibt so viele kleine Handlanger, die sämtliche moralischen Fragen aus dem Gewissen rausdrängen, einfach nur um ihren Job zu erledigen, und das ist ja auch in der Realität eher das Böse, mit dem wir es zu tun haben. Das fand ich eben auch so einen total erwachsenen Ansatz, den Tony Gilroy und Konsorten da genommen haben, und eben in diesen beiden starken Figuren, die auch recht junge Charaktere sind, also jetzt nicht hier so alte böse Figuren gibt es natürlich auch, aber Cyril Khan und Daedra Miro fand ich auch echt super.
Und da finde ich, sprichst du einen wunderbaren Punkt an, der mir auch oft genauso durch den Kopf gegangen ist, weil ich mich mehrfach erwischt habe, wie ich laut, nicht nur bei den beiden, bei dem ganzen System die Frage mir gestellt habe oder ihnen die Frage durch den Bildschirm stellen wollte: Wisst ihr eigentlich, für wen ihr da arbeitet, beziehungsweise wisst ihr eigentlich, was ihr da den ganzen Tag macht? Weil am Ende über das, was ihr spricht, ihr entscheidet immer noch über Menschenleben, und ihr seid immer noch eine faschistoide Institution, und für sowas arbeitet ihr, und letztlich macht ihr euch da viel Gedanken drüber, weil du merkst einfach, wie das bei denen Alltag ist. Und klar, so erwischt man sich auch ein bisschen, wie würde ich in so einem Ding arbeiten, wenn ich da wäre. Ja. Und wie viele Leute machen da ihren Alltag drauf, eben weil sie wissen, lohnt nicht dagegen was zu machen, wie soll ich das alleine schaffen? Oder gerade die, die damit okay sind, wie sie da, sagen wir mal so, das vor sich rechtfertigen, was sie da so tun. Mhm. Und das Pärchen ist, finde ich, gerade wahrscheinlich auch aus psychologischer Sicht, also so ein, nennen wir es mal mit einem psychologischen Fach ausgedrückt, abgefucktes Pärchen. Das ist so eine ungesunde Beziehung, die da jetzt schon entsteht. Ja. Genau, das war eine
Diagnose aus dem ICD-10, abgefuckt.
Einfach nur, also ohne jetzt ganz groß ins Spoiler zu gehen, in einer der letzten Szenen, in der sie sich von Kopf zu Kopf gegenüberstehen, und du denkst einfach, meine Güte, diese beiden, da haben sich aber auch wirklich zwei gefunden.
Ja, ich habe sie geschippt.
Es ist, ja, es hat sich ja angekündigt, aber man merkt gleich, Mann, was habt ihr für eine seltsame und irgendwie ungesunde Beziehung, vor allem, wenn man überlegt, wie die anfing letzten Endes. Er sie mehr oder weniger gestalkt hat und dann gerettet hat und sie auch überhaupt nicht weiß, was sie davon halten soll.
Ja. Apropos seltsame und ungesunde Beziehung, ich fand ja auch eines der Highlights wirklich, dass sie immer das so ein bisschen gegengestellt haben. Cyril, wie er einfach unfassbar böse Dinge während seiner Arbeit tut, völlig skrupellos. Und dann kommt er mal abends nach Hause und sitzt da am Tisch bei seiner Mutter, die ihn einfach grillt. Also die ganz genau weiß, was so seine Schwachstellen sind und da so reinpiekst. Und er sitzt da völlig hilflos vor ihr, so eine kleine, nette Lady, die einfach ja sein Kryptonit ist. Sorry, falsches Franchise, aber ja. Auch das wieder, so der menschliche Aspekt. Ich habe Darth Vader noch nie mit seiner Mutter gesehen. Würde ich auch ganz gern.
Wunderbarer Kontrast, auch einfach letzten Endes, wenn man das überlegt, was das. Ja, eben. Man sieht, was er so tut und für was er so einsteht und was seine Ziele auch letzten Endes sind. Ich meine, sein Ding ist ja auch, nennen wir es mal ganz grob, ist ja eine Art Rachemotiv im Grunde, dass er den packen will und diese Obsession, die sich da entwickelt. Für das, was ihm passiert ist. Ja. Zumindest eins seiner Motive. Und sie nimmt ihm einfach mit so ein paar freundlichen, wenigen Worten einfach so, man sieht ja auch, wie gereizt er ist. Man weiß genau, sie braucht nur die kleinsten Knöpfe drücken und weiß, wie gereizt er jedes Mal dabei ist. Das ist wunderbar zu sehen, muss ich sagen, ja.
Er hat auch so krasse Incel-Energie irgendwie. Ich weiß nicht. Und deshalb sind auch vielleicht noch ein anderer Charakter, der in meinen Augen leider nicht ganz so gut bei wegkommt, einfach was so das angeht, wie viel sie zu tun bekommt, ist Bix Killeen. Also die Freundin, also eine Freundin von Cassian Andor, sie wird gespielt von Adria Adjorna. Sie hat jetzt in dem Morbius-Film mitgespielt, den ich zum Glück nicht gesehen habe. Aber sie hätte auch voll der Star sein können in der Serie und sie hat in meinen Augen leider nicht so viel zu tun bekommen. Ich war auch am Anfang relativ verwirrt, ist sie jetzt seine Schwester oder einfach nur eine Freundin? Aber sie ist einfach nur eine Freundin, oder habe ich das falsch verstanden?
Seine Ex-Freundin speziell. Was ja auch der Grund ist, warum er verraten wird, weil ihr aktueller Freund eifersüchtig war und dachte, die beiden wären wieder zusammen und deswegen Cassian verrät.
Okay, dann habe ich am Anfang anscheinend nicht gut aufgepasst.
Aber es war auch nicht vollkommen, also am Anfang konnte man es auch, glaube ich, nicht wirklich wissen, da war das eh offen. Ja. Bei ihr fand ich es aber genauso schade, dass sie aus ihr nicht ganz so viel gemacht haben. Mhm. Sie haben ihr die Folterszenen gegönnt, juhu für sie.
Ja, super.
Ja, sie musste viel leiden letzten Endes, eigentlich hat sie durchgelitten fast die ganze Serie, ja, mit Abstand. Und sie tat einem am Ende nur noch leid. Umso spannender ist es vielleicht, um zu sehen, ob sie sich in der zweiten Staffel dann entwickeln kann, nachdem sie ja jetzt so viel durchgemacht hat. Aber ja, ihr hätte man mehr gönnen können. Und ich hatte auch damit gerechnet, dass sie eine bisschen größere Rolle kriegt.
Mhm, total, aber, weil sie hat gerade so einen Lauf auch als Schauspielerin eben.
Ja, da sind sie ein bisschen andere Richtung gegangen. Ich denke mal, dass sie in der zweiten Staffel zwar viel Potenzial noch hat, aber hier war sie nicht mal mehr Auslöser für mehrere Figuren, weil sie ja eigentlich versteckt dort drin gequält wurde. Und er hat es zwar mitbekommen, aber für die anderen war es ja auch dann nicht so relevant. Die haben sich ja damit abgefunden, dass sie sie da nicht rausholen können. Er war ja der Einzige, der dann gesagt hat, okay, machen wir mal was dagegen vielleicht doch. Ja. Und ja, sie durfte ja dann auch gar nichts mehr sagen letzten Endes. Ne? Die letzten zwei, drei Folgen wurde sie durchgefoltert, glaube ich, dann so mehr oder weniger. Was auch ein Novum für eine Star-Wars-Serie ist. Also vielleicht wurde es irgendwann schon mal gemacht, aber so in der Intensität, glaube ich, kann ich es mir nur nicht vorstellen. Da habe ich auch mal gedacht, oh.
Zumindest nicht bei den 3-Uhr-Filmen, glaube ich.
Genau, da hatte ich gedacht, das ist auch Star Wars. Hm. Anscheinend jetzt in Andor, aber okay, ich meine, letzten Endes, wenn man überlegt, wie böse das Imperium ja wirklich ist. Ja. Na, wir haben ja in den Filmen gehört, das Imperium ist böse. Es ist wenn man es einfach ganz schwarz-weiß sieht. Und ja, so sehen wir, was sie auch tun. Ich muss ja auch sagen, dass ich auch erst, gerade was unser bösen Pärchen angeht, speziell auch bei ihr immer gedacht habe, ja, sie ist ambitioniert. Mhm. Aber man sieht sie ja nie wirklich was ganz Schlimmes tun, bis sie da mit in den Raum kommt und ihr mit Folter droht und völlig okay damit ist.
Sie ist Bürokratin.
Ja, und dann völlig cool und kalt sagt, ja, da kommt jetzt der Doktor, der macht seine Arbeit, viel Spaß.
Ja.
Und das ist so für mich der Punkt gewesen an ihr, wo ich dachte, was sie ja spannend gemacht haben, dass man eine Zeit lang mit ihr fast schon, und auch mit ihm mitfiebert, dass sie ihre Karriereziele dass irgendwie
Karriere
schaffen.
Machen, ja.
Und dann kam dieser Punkt.
Aufgeht.
Genau, und dann kam dieser Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich wohl doch nicht mehr für euch sein danach.
Ja, Es ist eben das eher subtilere Böse, abgesehen natürlich jetzt von der Folterszene, die dann wirklich so ein bisschen übertreibt. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen soft gespoilert, aber ich denke, das ist okay. Das war mehr so ein Anteasern, damit die Leute, ja, die vielleicht die Serie noch gar nicht kennen, eine grobe Ahnung haben, was sie so inhaltlich erwartet. Auch was die restlichen Gaststars angeht, würde ich, glaube ich, die erst nach hinten schieben in den Spoiler-Teil, weil da sind echt ein paar unerwartete, teilweise auch sehr namhafte Leute mit am Start. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, ganz generell haben wir, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, Andor ist ja ein Prequel zum Prequel, also nämlich zu Rogue One, was seinerseits wiederum ein Prequel zu Episode 4 war, A New Hope. Und es geht einfach, ich glaube, das haben wir schon gesagt, darum, wie eben aus diesem Cassian Andor ein Rebell wird, ein wirklicher Rebell, weil am Anfang der Serie ist er einfach nur ein Zyniker. So, er will mit der Rebellion auch nicht wirklich viel zu tun haben, aber wie verschreibt er sich dann wirklich diesem großen Ziel? Ich fand es auch ganz lustig übrigens, Tony Gilroy, also wie gesagt, der Serienschöpfer, wurde einmal gefragt, was so spannend an einer Serie sein soll, wo wir ja schon ganz genau wissen, was aus der Hauptfigur wird, durch diesen Film eben, weil, ja, okay, also er hat dann einfach so gesagt, ja, okay, wir wissen zwar, dass er stirbt, aber wir werden ja alle sterben im echten Leben. Und das macht unser Leben ja auch nicht weniger spannend. Das fand ich irgendwie eine ganz witzige Replik auf diese Kritik. Ja, ansonsten denke ich, wäre es jetzt mal Zeit für ein kleines Fazit, eine Empfehlung vor dem Spoiler-Teil. Würdest du der Serie Andor eine Empfehlung aussprechen? Ich glaube, es klang ja schon so an, als ob du recht positiv eingestellt bist.
Ja, würde ich. Ich überlege kurz, ob ich das mit irgendwelchen Einschränkungen machen würde. Ehrlich gesagt, nein, gerade weil die Serie auch für Fans und Nicht-Fans gleichermaßen spannend ist. Und auch wenn jemand entweder einsteigen will oder das Ding ist, man kann sie losgelöst gucken. Sie setzt zwar nach Obi-Wan an, von der Zeitlinie her. Das heißt, klar könnte man Obi-Wan vorher gucken, aber das muss man absolut nicht, weil es ein völlig eigenes Thema ist und davon diesen ganzen Charakteren losgelöst ist. Von daher finde ich es ein schöner Einstiegspunkt und eine ganz andere Star-Wars-Atmosphäre. Oder man könnte fast schon sagen, ist es überhaupt noch eine Star-Wars-Atmosphäre? Es ist eine ganz andere Atmosphäre, die ich aber sehr genossen habe. Von daher, ja, ich kann die Serie wirklich empfehlen.
Ja, geht mir genauso, auch wie du meintest, ohne Einschränkungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist nur für die und die Leute oder nur die, die das und das mögen, sondern wirklich, ja, es ist auch eine Serie für Nicht-Star-Wars-Fans. Es ist auch immer so ein bisschen ein abgedroschenes Ding zu sagen, aber in dem Fall wirklich. Also allein, dass sie sich so einem ernsten Thema widmen, wie der Frage, ja, das Wort ist natürlich ein großes Wort oder so, aber ich denke, in diesem Kontext trifft es auch zu, wie Menschen dem Faschismus entgegentreten können, wenn er langsam stark wird. Wann auch der normale Durchschnittsbürger aufstehen muss, um sich dagegen zu erheben, weil sonst ist es eben zu spät. Das finde ich eine sehr relevante Frage leider auch aus heutiger Sicht wieder. Und dass wir da eine Star-Wars-Serie haben, die so kluge Antworten auf solche Fragen gibt, hätte ich nicht erwartet. Ich muss sagen, dass der Einstieg ein bisschen langsam war. Also ich war in den ersten 3 Folgen noch nicht wirklich überzeugt. Allerdings der Mittelteil der Serie hat unfassbar viele Stärken, wo es dann wirklich an die echte Rebellion geht. Und auch das Finale hat mich emotional extrem gepackt. Dort auch musikalisch echt so ein Stück von dem Succession-Komponisten, auch Nicholas Britell, der da wirklich nochmal ein Brett rausgehauen hat, was ich jetzt seit Tagen auch rauf und runter höre. Deshalb hat die Serie wirklich einen Platz in meinem Herzen erobert und ich war echt auch begeistert. Also von mir auch volle Empfehlung und ich denke, damit können wir jetzt in den Spoiler-Teil reinkommen. Ja. Ich habe ja die Serie mit Untertiteln geschaut und da stand ganz oft, also die Hälfte der Zeit stand immer nur so Whooshing, Whooshing Noises. Vielleicht machen wir einen Spoiler-Whoosh, also Whoosh, wir sind im Spoiler-Teil.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Man kann, glaube ich, diese 12-teilige Staffel so ein bisschen in 4 Akte einteilen. Der erste Akt, zu dem wir uns gleich, du hast ihn schon ein bisschen angesprochen, äußern können, ist ja so der Einstieg. Wir befinden uns auf dem Bergarbeiterplaneten Ferrix, würde ich mal sagen, der auch unter so einer privatwirtschaftlichen Verwaltung steht. Dort lebt Andor eben mit seiner Mutter auch, hat dort Freunde und dann holt ihn dieses Verbrechen, was du am Anfang beschrieben hast, dort ein. Und dann muss er einfach dort weg. Seine Heimat ist nicht mehr sicher, er wird vom Imperium gesucht. Und dann taucht ja auch jemand auf, der ihm eine neue Option gibt, was er aus seinem Leben jetzt machen kann, wo er einfach nicht mehr dieses normale Leben haben kann. Nämlich der Charakter Lufen, gespielt von Stellan Skarsgård. Also auch, ja, was für ein Name erst.
Ich wollte gerade sagen, das wahrscheinlich bekannteste Gesicht, würde ich fast sagen. Außerhalb
von Diego Luna
durch Rogue One. Zumindest würde ich sagen, es ist jemand, den man so oder so, selbst wenn man ihn in keinen Film oder keine Serie direkt ihm zuordnen könnte, dieses Gesicht haben die meisten Leute schon mal gesehen, denke
ich. Es ist in jedem großen Hollywood-Film seit 5 Jahren. Das ist wirklich krass. Wirklich? Der Mann hat so viel gearbeitet. Ich denke mir auch immer, wie ist Weihnachten bei den Skarsgårds, weil sein Sohn Alexander Skarsgård und der andere Sohn Billy Skarsgård, also hier Pennywise, das sind ja auch voll die erfolgreichen Schauspieler. Dann sitzt du so als normaler Cousin Skarsgård am Tisch und sitzt zwischen zwei der erfolgreichsten Hollywood-Stars. Naja, egal. Aber wie hat dir denn Lufen gefallen und dann auch dieser Wendepunkt in der Geschichte, wo er eben Andor die Wahl gibt? Er kann sich entweder verziehen und untertauchen oder er schließt sich einer größeren Sache an, nämlich der Revolution, Rebellion.
Es bedarf bei so einem Charakter ja eines gewissen Charisma. Und das ist erstmal was, was Stellan Skarsgård definitiv mitbringt. Das ist wirklich der erste Pluspunkt. Und wo du auch sagtest, dass das ganze Ding in Akte unterteilt ist, das ist nämlich auch der Grund, warum es so viele Boxen tickt für die Leute. Es tickt die Sci-Fi-Box, es tickt die Abenteuer-Box, es tickt die Spionage-Box und die Thriller-Box. Das hier ist der erste so ein bisschen Krimi bis Thriller, dieser Teil. Zumindest bis wir mit, vor allen Dingen zu dieser Begegnung dieser beiden kommen. Und er ist eine ziemlich interessante Figur. Ist die Frage fast schon, ob man bei ihm schon weitergehen muss, nicht nur beim Anfang. Ich fand ihn erstmal super, so ein bisschen spannend ist ja auch erstmal sein Dialog, als er dort auf den Planeten kommt. Ich glaube, er redet da mit einem redseligen Arbeiter auf diesem Planeten. Wurde schon sofort.
Boah, ich hoffe, der ist schon in Rente, der Mann. Oh, das wäre echt heftig, wenn er noch arbeiten muss.
Er war sehr fokussiert und hat sich trotzdem mit ihm unterhalten, um nicht aufzufallen. Du hast so ein bisschen schon gleich dem Charakter angemerkt, der passt sich an, ist aber gleichzeitig fokussiert, allein durch dieses kleine Gespräch. Sonst hätte ich gedacht, weißt du, jemand, der da in dieser Bahn sitzt und damit nichts zu tun hat, der verweigert sich, mit dieser Quasselstrippe zu reden. Aber du merkst sofort in ihm dieses Tarnelement, das er ja auch im echten Leben dort trägt, weil er ja auch ist eine Art Antiquitätenhändler auf Coruscant. Und dementsprechend finde ich, merkt man selbst in dieser Szene schon sofort, dass er auf Äußerlichkeiten bedacht ist, auf die Sache, wie er auf andere Leute wirkt. Und das fand ich eine spannende erste Charakterzeichnung von ihm. Und ich überlege gerade, ob man über ihn reden kann, ohne dass man eine spätere Szene erwähnt, weil das Spannendste.
Aber wir sind im Spoiler-Teil, also du kannst gerne jetzt auch, wir spoilern die komplette Staffel bis zum Finale.
Gehen wir mal ganz kurz mit seinem Charakter, nämlich noch Gen-Ende. Weil er eine der spannendsten Fragen, die er am Ende gestellt wird, ist von einem seiner platzierten Spione, ist im Grunde wird er gefragt, was er denn geopfert hat, was er denn macht, weil er manipuliert im Hintergrund viel. Und in dem Moment habe ich echt gedacht, ja, was hat er denn geopfert? Und dann antwortet er und sagt im Grunde, dass er sein ganzes Leben aufgegeben hat, dafür, dass er tarnt, dass er niemanden lieben kann, niemandem vertrauen kann, dass er gar nichts machen kann für sein Ziel. Und das ist unglaublich spannend zu sehen. Zumal er auch jemand ist, ganz ehrlich, ich habe mir die Rebellion immer im Star Wars schwarz und weiß, dachte ich, die Leute haben irgendwann zu viel gekriegt und sich erhoben, klar. Ja. Aber wie das passiert ist, wie er diese Puzzlestücke aufbaut, damit das geschieht, ist unglaublich.
Die Organisation dahinter, genau, da gab es wirklich Vorreiter, die das alles vorbereitet haben. Das ist nicht einfach so passiert, so schnipp und auf einmal ist da eine Rebellion, sondern da gab es ein paar Männer und Frauen, die das über Jahre undercover sozusagen unter größter Gefahr aufgebaut haben. Das fand ich eben auch sehr spannend, weil ich glaube, so ist es eben auch. Es muss Menschen geben, die sehr früh das große Risiko eingehen und damit ihr Leben riskieren. Und auch Andor ist ja wirklich einer der Late Adopter sozusagen. Der kommt ja auch in eine bereits bestehende Rebellion rein.
Genau,
gestolpert.
Und diese Methode, die dahinter steckt einfach, ist auch was man sich gar nicht so vorstellt, dass er sagt, okay, ich kann ab und zu bestimmte Leute nicht retten, weil wenn ich die retten will, muss ich eine Warnung aussprechen und wenn die Tarnung auffliegt, können sie die zu mir zurückverfolgen und das ganze Kartenhaus fällt ein. Und das ist im Grunde das auch, was er opfert. Er muss oft zugucken, wie schlimme Dinge geschehen oder vielleicht selbst schlimme Dinge machen, weil er beschließt ja auch letzten Endes, Andor ist der Einzige, der die Leute zu mir führen kann, der muss weg.
Ja.
Das ist ja eine seiner Schlussfolgerungen nach dem ganzen Heist, der da geschieht. Und dass er diese schwierigen und brutalen Entscheidungen fallen muss aus seiner Sicht, um sein Ziel am Ende zu erreichen. Das ist das, was er opfert. Und das macht ihn zu einem sehr komplexen Charakter.
Ja, Ich muss ehrlich auch sagen, wenn ich jemanden hätte verdächtigen müssen, wer am Ende dann irgendwie ein Doppelagent ist und dann die Rebellion eigentlich verrät für das Imperium, hätte ich immer ihn als Hauptverdächtigen gehabt. Einfach die Art und Weise, wie Skarsgård diese Rolle spielt, dass du nie wirklich durch sein Gesicht durchschauen kannst, hat diesen Charakter vom Anfang bis zum Ende so spannend gehalten. Für mich richtig spannend wurde es aber in der Staffel dann wirklich erst ab Episode 4 oder 5 ungefähr, denn Andor hat sich entschieden, er will doch mehr aus seinem Leben machen, er nimmt das Angebot an und wird Teil von einer Mission der Rebellion, wo sie eben auf dem Planeten ein schöner Planet, der in Schottland gedreht wurde, mit schönen schottischen Wiesen und Bergen. Dort wollen sie die Payroll für ein Vierteljahr vom Imperium klauen, mit einem sehr ausgeklügelten Plan. Er kommt auch in ein bestehendes Team, was schon super eingespielt ist. Die freuen sich natürlich überhaupt nicht, dass da jetzt ein Neuling drin ist, und sie hinterfragen auch, wie sehr er wirklich hinter diesem Zweck steht. Und tatsächlich ist er ja auch eigentlich nur als Söldner dort. Er lässt sich ja bezahlen für diese Rebellion, zumindest am Anfang. Aber da hat es für mich langsam richtig Sinn ergeben. Also weil wir richtig merken, okay, das ist es, was es bedeutet, ein Rebell zu sein. Du liegst da im Dreck. Ich habe es vorhin schon beschrieben, und es fühlt sich auch so an, als ob du im Dreck liegst. Und dann natürlich, als dann dieser große Plan auch umgesetzt wird in der Episode The Eye, ist glaube ich die 6. Folge, also das Halbstaffelfinale. Für mich auf jeden Fall das erste richtig große Highlight, auch visuell, wo dann eben dieser komische Sternenschauer dort abgeht, der ja so ein bisschen ihr Ablenkungsmanöver ist. Holy fuck, also es war echt wunderschön anzuschauen, und auch da wieder die Perspektive der Wachen, die dann wirklich auch so das unbedingt sehen wollen und deshalb nicht auf dem Posten stehen, weil sie gern auch hier dieses Spektakel zu Gesicht kriegen wollen. Das war auch wieder so eine schöne menschliche Note, die wir wahrscheinlich von einem Sturmtruppler nicht bekommen hätten. Ja,
es ist, wie siehst du's? Vor allem, wenn man das Technische angeht, aus Sicht der Regie ist es einfach auch eine der stärksten Episoden. Einfach weil diese Parallelmontagen, die ständig geschaltet werden, ne, zwischen dem Auge und dem Stamm, der dort den Sternenregen abfeiert, den die Sturmtruppler so ein bisschen so dort begleiten und so genervt schon begleiten, einmal im Jahr, weil sie es müssen, oder einmal alle 5, ich weiß gar nicht, doch vielleicht sogar alle 5, wie lange haben sie das vorbereitet? Sehr lange auf jeden Fall
vorbereitet. Ich glaube alle 4 Jahre, so wie WM.
Ja, siehst du, also lange vorbereitet, und diese ständigen Parallelmontagen haben das unglaublich spannend gemacht, und wenn man dreht zu allen Fraktionen und dieses gleichzuschalten im Schnitt, damit das alles Sinn ergibt und Spannung nachher ergibt, ist eine wirklich große Regieleistung, finde ich auch. Und die erste Episode, wo das sehr herausstach, mit dem Ende zusammen, was ebenfalls sehr, sehr gut gemacht war. Und da wurde es zum ersten Mal sehr, sehr spannend, und vor allem haben wir das erste Mal auch gemerkt, oder ich habe überraschend festgestellt, dass niemand sicher ist von den Charakteren, die wir vorgestellt bekommen. Auch, ich meine, wir kennen es vielleicht aus Star Wars, dass sich mal wer opfert. Aber dass es eine Suizidmission tatsächlich ist, so wie sie es gesagt haben. Sonst hätten wir jetzt nicht Rogue One gesehen, die gesagt, ach, Star Wars, zur Not muss sich einer opfern und bleibt auf der Strecke. Ja, sind ja fast wirklich letzten Endes alle gewesen, die diesen Versuch dann bitterböse bezahlt haben. Aber so ist sowas nun mal. Und allein das hat mir wirklich gefallen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass alle sterben. Im Gegenteil, ich finde es ja schön, wenn sie überleben, wir Charaktere haben, die sich noch weiterentwickeln können. Aber es ist, ich finde es andererseits auch konsequent, dass sie sagen, so, ist für einige ist da einfach Schluss. So ist es nun mal. Und das ist was aufgegeben werden muss. So geht das nun mal.
Ja, wenn und es muss davor aber auch was getan werden, ne? Und ich finde, das haben sie auch getan, dass diese Figuren, die wir da kennenlernen, dieser kleine Trupp, dass wir die erstmal auch kennenlernen können. Und dafür hatten wir eben 2 Episoden Zeit oder 2,5. Und deshalb hat man da noch echte Emotionen gehabt, weil man sie wirklich kannte. Weil sonst ist es ja immer leicht so, okay, einer opfert sich, dann irgend so ein Red Shirt, ist jetzt auch wieder falsches Franchise, Star Trek, aber halt irgendeiner, mit dem wir eh nichts verbinden, genau. Und in dem Fall waren es wirklich Leute, wo man schon mal schlucken musste. Vielleicht jetzt nicht gleich weinen oder so, aber trotzdem hat es emotional auf jeden Fall was ausgelöst, ja.
Und es hat auch was mit unserem Hauptcharakter ausgelöst. Das ist ja einer dieser vielen Anstoßpunkte, die er bekommt in seiner Entwicklung.
Ja, das ist, es sind so Puzzleteile, die sich zusammensetzen, bis er irgendwann der Mann in Rogue One ist. Was ja 5 Jahre sind wir vor der Filmhandlung, glaube ich, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich hätte noch mal eine Frage, das habe ich gerade so ein bisschen übersprungen. Hast du am Anfang diese ganzen Rückblenden in Andors Kindheit, hast du die gebraucht? Haben sie funktioniert für dich?
Jetzt, da du es auch erwähnst, ich muss sagen, deswegen habe ich die auch gar nicht groß erwähnt, weil noch braucht es sie nicht. Ja. Man hätte sie kürzer fassen können. Ich glaube, die Essenz des Ganzen war ja, dass er seine, in Anführungszeichen, Schwester sucht. War es die er erschossen wurde? Hat die überlebt? Das muss ich kurz mal überlegen, ob sie das ist, die er dann am Ende sucht. Möglicherweise. Sie wurde ja von den anderen weggezogen, als sie verletzt wurde.
Ja, ich glaube, die sind alle gestorben, oder?
Sind die alle gestorben? Weil ich meine, er sucht seine Schwester und das kann doch nur jemand von diesem Stamm sein, oder? Von daher,
ja, das ist ja auch sein erster Plan, als er da in dieses Bordell geht in der ersten Episode. Übrigens auch witzig, ein Bordell bei Star Wars. Das ist irgendwie auch schon sehr ungewohnt.
Ja. Auch etwas ungewohnt, ja. Deswegen sage ich, es hätte irgendwie auch eher aus Blade Runner stammen können mit diesem, von daher. Aber es ist ja nicht, dass es lange lief, aber wir haben es über mehrere Folgen erstreckt gehabt. Ich denke mal, das hätte man bei einer belassen können. Wichtig ist natürlich der Punkt, in dem er seine Ziehmutter kennenlernt.
Genau. Das hätte ich auf jeden Fall drin gelassen.
Genau, man hätte es sehr kurz schneiden können. Also ja, das hat es ein bisschen lang gezogen, gerade in der Phase. Zumal wir gleichzeitig, glaube ich, bei den Folgen auch in der Vorbereitung für den Heist waren, was auch, wie gesagt, nur Vorbereitungen waren. Und deswegen hat es das Ganze etwas länger gezogen, als es musste. Ja, das war so eine kleine Phase, die etwas langarmiger war im Vergleich. Und wenn man was hätte kürzen können. Ich muss sagen, ich fand es ganz nett, dass sich der Anfang die ersten drei Zeit gelassen haben.
Ja.
An diesem Zeitpunkt fand ich allerdings, gehörte das für mich zu den Szenen, da würde ich dir absolut recht geben, wenn ich welche kürzen würde, wären das die.
Ja, ich glaube, ich würde auch noch was anderes kürzen und das bringt uns dann gleich zum dritten Akt sozusagen, nämlich so ein bisschen das Nachspiel von dem Geglückten heißt, oder Geglückt in Anführungszeichen, weil es einfach zu einem sehr hohen Preis erkauft wurde, auf Aida Haitani, sorry, wenn ich es falsch sage, aber dann kommt ja die Episode Announcement, ist dann die 7. Folge, wo ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig weiß, was da passiert, auf jeden Fall spricht sich dann die Nachricht so ein bisschen rum und dann in Narkina 5, die 8. Episode, sind wir dann auch wieder sehr in dieser Stadt Coruscant, wo eben die ganzen Imperiumsleute auch sind. Und ehrlich gesagt, auch wenn hier der Charakter von Genevieve O'Reilly, hilf mir mal kurz, ich habe den Namen vergessen.
Ihr Charakter Mon Mothma hieß
sie. Ja, Mon Mothma, genau, ja. Komisch.
Auch was man nicht oft hört, glaube ich auch. Das ist generell aber auch was in der Serie. Jetzt wir als diejenigen, die sich sowas dann nochmal angucken und die Namen alle können müssen, wenn wir so einen Podcast machen. Das ist eine
Fremdsprache einfach.
Ja. Und vor allem, es fallen die Namen nur kurz und es werden auch nicht alle Namen oft erwähnt, muss ich sagen. Ich habe bei vielen jetzt nochmal nachgeguckt, habe das Gesicht gesehen und dachte, ach, so heißt der genau geschrieben mit Nachnamen. Und
ich meine, sie müsste man ja als Superfan auch kennen, ne? Weil sie ist ja, glaube ich, in anderen Titeln auch schon aufgetreten. Ja. Ich glaube auch in Animationsserien etc. Aber ehrlich gesagt, ihre ganzen Eheprobleme und die Beziehung zu ihrer Tochter, das war auch so das, was ich am ehesten noch überspult hätte. Und ich meine, 12 Episoden sind für eine Serie echt viel heutzutage. Also ich glaube, mit 10 Episoden wären sie auch ganz gut gefahren. Was denkst du?
Wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Also das war ein Part, der sich, sagen wir es mal so, es gab interessante Strecken von sie, dass sie verfolgt wird, ihre Versuche dort im Senat was zu erreichen und ne, dass sie beschattet wird ständig und auch die Gespräche mit ihrem alten Schulfreund, mit dem sie sich dann mitverschwört, wo er erst sagte, ach, das, was ich mache, könnte ein bisschen zu gefährlich für sich sein, nur dein Geschmack, und sie dann mehr oder weniger müde lächeln muss und sich gefreut hat innerlich, um ihm zu sagen, hey, ich frag dich jetzt auch mal gleich was, mal gucken, wie du darauf reagierst. Das fand ich super.
Ja.
Das waren die spannenderen Sachen oder interessanteren Sachen. Ihre Eheprobleme, ja, obwohl ich ja sagen muss, ihr Ehemann war wirklich wunderbar unsympathisch dargestellt.
Ja,
das muss ich ja wirklich sagen. Herrlich, wie langweilig der wirklich gemacht wurde. Und wie unverständlich. Der wäre so ein richtiger Trophy-Husband, so ein bisschen. Sie ist die Karrierefrau und er sitzt da zu Hause, lässt sich's ein bisschen gut gehen. Ne? Und ja,
ihre Tochter gegen sie auf.
Genau, und bei der muss ich allerdings auch sagen, wollten sie bei ihr irgendwo hin? Am Ende. Ja, dass sie da in diese mehr oder weniger Zwangsehe kommt, da ging es aber auch, aber diese ganze Charakterzeichnung, dieses ganze bisschen Teenager gegen sie hat auch zu nicht viel geführt. Hätte man auch nicht machen müssen, finde ich, ja.
Ich meine, es ist natürlich auch bitter für sie zu sehen. Sie ist ja eine sehr liberale Politikerin, die auch weniger liberal auftreten muss, als sie eigentlich gerne würde in diesem restriktiven System. Ja, auch weil du meintest hier die Rede im Senat. Ich fand das auch so lustig, dass es so wirklich wie bei The Voice ist, wo dann die anderen Mitglieder einfach so den Button drücken, wenn sie nicht mehr zuhören wollen. Aber, aber ich denke halt, dass es für sie dann halt nochmal so wirklich ihr das Herz brechen muss, zu sehen, dass ihre kleine Tochter da wirklich komplett diese erzkonservative Schiene fährt mit dieser komischen Institution und so, also dass eigentlich ihre Tochter auch schon verloren ist ans Imperium sozusagen. Aber ja, für mich richtig spannend wurde es dann wieder, als wir bei Andor waren und er ins Gefängnis gegangen ist und ehrlich gesagt auch unter sehr fadenscheinigen Begründungen, aber ich denke, das sollte einfach nochmal so klar machen, hier in so einem Unrechtsregime, ist egal, was du machst, früher oder später wirst du einfach irgendwie im Gefängnis landen oder Probleme kriegen. selbst wenn du dich unauffällig verhältst, er wird ja dann verhaftet, weil er als Tourist I'm just a tourist, genau.
Ja.
Und dann landet er in diesem coolen Gefängnis. Also cool sage ich, weil ich einfach das Design ganz cool fand. Das hatte so echt Squid Game Vibes insgesamt. Und da lernen wir dann auch einen weiteren ziemlich bekannten Star kennen, nämlich Andy Serkis. Wir kennen ihn als Gollum. Wir kennen ihn aber auch als Snoke tatsächlich aus den neuen Star Wars Filmen. Das hat, glaube ich, bei manchen Star Wars Fans auch schon jetzt die Theorie gemacht, dass hier sein Charakter aus Andor, der Kino Lon, glaube ich, dass er vielleicht irgendwann der Snoke werden könnte, wer weiß. Aber ja, wie hat dir dieser Teil gefallen, diese Gefängnisgeschichte?
Ich muss erstmal sagen, dass ich wirklich, und das finde ich emotional stark gemacht, dass man mit ihm empört war, wurde oder war, dass er überhaupt verhaftet wurde und warum. Ja. Dieses, was der Typ dann, dass die Sturmtruppe sagt, jetzt bleib mal hier, oder er sagt irgendwie, er versucht ja sich ständig irgendwie raus, nee, nicht raus, er sagt immer nicht nur, I'm just a tourist, und er sagt ja auch nicht viel und versucht sich irgendwie zu rechtfertigen. Der Typ sagt so, ja, jetzt kommt schon das elektronische, der Roboter, der nach dem, ne, der hatte ab von Anfang an keine Chance, irgendwas zu sagen. Und es war so unglaublich schreiend ungerecht, dass es aber auch zeigte, dass das Methode hat im Imperium. Vollkommen Methode hat, denn die, ich weiß nicht genau, was sie da technisch gemacht haben, aber die haben Arbeiter gebraucht und so haben die ihre Maschinerie gebastelt. Die haben die Leute wegen jedem Killefitz verhaftet.
Sie haben auch die Strafen extra noch erhöht für kleinste Delikte.
Genau, und du merkst, dass das hat System. Wobei ich mich andererseits beim Imperium auch frage, an deren Stelle müsste ich mir auch mal Gedanken machen, wann machst du dir auch Probleme mit Rebellion und Co.? Du verhaftest Leute unter fadenscheinigen Gründen. Okay, kann man machen, wenn du so ein Imperium aufgebaut hast, wer soll da was gegen sagen, das System funktioniert, passt. Du kannst auch die Strafen von denen erhöhen, ohne dass die es groß merken oder sich beschweren können. Wird auch keiner groß merken oder was gegen sagen können. Aber wenn du die erst gar nicht nach Hause schickst, sondern die da arbeiten, bis sie sterben. Oder die, es ist ja, irgendwann haben sie, stellen sie ja fest, sie kommen da ja gar nicht raus, egal was sie tun.
Ja.
Wo ich denke, das ist aber was allerspätestens den ganzen Verwandten und Freunden von diesen Menschen auffallen würde, dass die von diesem Gefängnisplaneten nie wieder, dass da ein Muster ist, dass die nie wiedergekommen sind. Und zwar alle. Und das ist auch was nicht nur Gerüchte und Untergrund besorgt, da werden die Leute irgendwann Witzverwandte geben, die sich erkundigen. Und die dann, so entsteht Unruhe, finde ich, von innen heraus, wenn du das machst. Und ich finde, das müsste das Imperium gar nicht machen. Pack dich dir die Leute doch genau so und verlängere denen die Strafen, aber schick die irgendwann wieder raus. Und dann hol dir die nächste Charge an Leuten. Ich finde, das hätten sie gar nicht so machen müssen. Und ich finde, das ist auch dann wiederum Verständnis, dass sowas eventuell Unruhe rauslöst. Und dann lass doch die Leute mal wie dieses Mal irgendwann rauskommen und die alle sagen, hey, so haben die uns behandelt. Ne?
Ja, an der Stelle habe ich mich auch gefragt, wie konkret das eigentlich geht, dass es wirklich so unauffällig ist. Aber ich meine, selbst wenn dann irgendwelche Familienangehörigen langsam ungeduldig werden und Fragen stellen, im schlimmsten Fall werden die halt auch verhaftet. Also, und bis das wirklich ein großes, großes Problem wird, dass jeder irgendeinen Angehörigen oder Geliebten hat, der in so einem Zwangsarbeitsgefängnis steckt, ist es wahrscheinlich eh schon zu spät. Also ich glaube, man kann das schon recht schleichend wirklich aufbauen, weil ja, die Galaxie ist ja auch recht groß. Also gibt es, glaube ich, viele Menschen, denen man Unrecht antun kann, bevor das wirklich was auslöst.
Und das ist das Spannende darum. Ab wann fällt es auf? Und das ist ja auch mit einer der Themen. Ne? Wann, an welchem Punkt ist genug genug? Und das ist ja auch ein zentrales Thema der Serie. Und das Gefängnis, optisch, ja. Also gerade optisch musste ich schon sagen, super Set-Design irgendwie auch. Mit diesen Brücken, die sie da haben, diese Gefängnisrituale, die sie da haben und die strengen Regeln. Und es hat mich im positiven Sinne an so viele Gefängnisserien oder Filme erinnert, die ich schon mal gesehen habe, und hat genau diesen unangenehmen, es ist schon wirklich ein bisschen unangenehm, das zu schauen. Und ich finde, genauso wie zum Beispiel die Folterszene später, die sollen ja unangenehm sein. Zu Recht.
Ja.
Und ich finde diese Gefängniszeit, gerade weil sie sich auch ein bisschen zog, sind ja, dritte Folge kommt ja vielleicht raus. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Er ist mindestens zwei komplett drin. Oder er kommt eine Folge rein, ist eine komplett drin und in der dritten kommt er wieder raus. Auf jeden Fall, es zieht sich ein bisschen. Und ich finde, man kann wunderbar selbst als Zuschauer nachvollziehen, dass sich in ihm immer weiterer Unmut tun muss. Gerade in Andor und natürlich auch in seinen Mitgefangenen. Andy Serkis, super als Charakter natürlich auch.
Dass er dann sogar den Charakter von Andy Serkis anspornt, ne? Dass er jetzt selber in dieser Rolle ist, die vorher Lufen hatte, dass er hier jemanden zur Rebellion quasi inspiriert oder motiviert. Ja.
Und der die beste Position hatte, bald rauskam, der Letzte, der da eigentlich raus wollte auf diesem Weg, im Grunde.
Ja.
Und ihm dann diese Dringlichkeit klar macht.
bei mir haben diese ganzen Szenen, das ist vielleicht ein bisschen ein geschmackloser Vergleich, so auch Flashbacks ausgelöst an den Ferienjob, den ich mal hatte. Da habe ich bei einem größeren deutschen Automobilkonzern am Band gearbeitet. Das kann man da halt so machen als Student. Und ja, also natürlich wurden wir nicht gestromschockt, wenn wir was falsch gemacht haben oder so, aber einfach dieser Takt, in dem die Leute dort arbeiten. Also wenn du auch in so einem kleinen Konstruktionsteam oder Montageteam arbeitest und du hast das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie 2 Handschritte falsch machst, dann sind alle auf dich sauer in dem Team. Also das war dann das Schlimmste, was passieren kann, dass deine Kollegen sauer sind, weil das dann ihre Arbeit auch wiederum behindert. Aber ich weiß nicht, ich habe da so richtig, es war echt eine harte Zeit damals, so am Band zu arbeiten und hier natürlich extrem übertrieben noch, also wirklich mit diesem brutalen Sanktionssystem auch, die nur darauf aus sind, dass wirklich keiner auch nur mal genug Kraft hat oder auch mal genug Zeit hat, drüber nachzudenken, wie sie hier rauskommen könnten. Also sie sind ja wirklich so an der kurzen Leine, dass sie einfach, das sind ihre Gitterstäbe, einfach diese Zeitbeschränkung durch die viele Arbeit und die Angst vor den Strafen.
Und auch völlig Star Wars untypisch. Das sind so Dinge, die wir immer gewusst haben im Hintergrund. So wird das im Imperium gewesen sein, wenn die Leute unterdrückt haben. Aber das jetzt wirklich mal zu sehen, ist einfach ein Novum. Ja. Das ist das, was man immer im Kopf haben musste bei dieser Geschichte, die damals auch viele jüngeres Publikum anspricht, dass man aber immer hinterfragen konnte, ne, wie die Dinge dann tatsächlich hätten sein müssen, damit dieses Imperium so existiert. Und so wird das nochmal gezeigt. Und das fand ich ebenfalls sehr spannend. Auch nur was
vielleicht
was bisher
ist das auch das
so
Coole, ja. Genau, dass wir auch wenn wir selber gerade ein bisschen kritisiert haben, dass manche Dinge zu lang waren, aber vielleicht ist das wirklich mal nötig gewesen, weil, genau wie du sagst, wirklich ausformuliert gesehen haben wir das in dem Universum noch nicht. Und das hilft einfach so hart bei dem Worldbuilding jetzt auch für andere Star-Wars-Titel. Und genau, oftmals hat Star Wars ja ganz coole Sachen in so einem Übergang in eine Szene, dass wir dann vielleicht so eine kurze Einstellung von irgendwas sehen, natürlich oftmals mit diesen Cantina-Band-Sachen und so, aber hier haben wir jetzt wirklich mal mehrere Folgen in so einem Gefängnis, das ist ja echt mal auch was Neues und ich glaube, der große Höhepunkt ist natürlich dann vielleicht sogar für mich die beste Folge der ganzen Staffel, nämlich die 10. One Way Out. Als sie dann die Gunst der Stunde nutzen und sich da so eine kleine Mini-Rebellion in diesem Gefängnis erhebt unter der Leitung von Andor und dann einfach wirklich da rausflüchten, weil sie wissen, wir sind viel mehr. Wenn wir alle zusammenhalten und an diesem Tag halten dann zufällig alle zusammen, dann haben die keine Chance gegen uns. Sie können nichts machen. Und besonders dann auch diese letzte Einstellung, wo wir dann dieses Gefängnis von oben sehen im Meer und dann die Leute dort in alle Himmelsrichtungen wegschwimmen. Also das war für mich echt so eine der eindrucksvollsten Szenen emotional des gesamten Serienjahres. Also ja, gut, ist natürlich ein bisschen bitter, dass Kino nicht entkommen konnte, weil er nicht schwimmen
kann.
Also
aber auf dem letzten Drücker, wie gemein. Sagst du nochmal, dass er immer, I can't swim, okay, wirklich, er kann nicht schwimmen, muss er.
Aber wie Andy Serkis das auch gesagt hat, fand ich auch irgendwie ziemlich köstlich, so mit so einem leichten Lächeln, so die Ironie erkannt.
Boah, das war so sehr bittersüß. Ich finde es auch sehr genugtuend, wie sie das gleiche Vokabular wie die Gefängniswärter anfinden. Ich glaube, er sagt immer, als einer von den Gefängniswärtern sich die Arme über den Kopf nimmt, so sagt er was vom Programm, was sie immer sagen mussten. Wenn es das Programm gab, das hieß dann die Hände über den Kopf nehmen. Und wunderbar, wie sie diese Genugtuung so ein bisschen kriegen, nachdem wir als Zuschauer ja ein Stück weit mitgequält wurden, da, um das zu sehen. Und das ist wirklich unglaublich emotional gemacht und ist eins dieser vielen kleinen Puzzlestücke, die dieses Ding so emotional machen am Ende.
Ja, das dürfte auf jeden Fall für Andors Vita ein Schlüsselmoment gewesen sein, auch so einen Erfolg zu haben, ne? Ich meine jetzt mal ganz, ganz unabhängig davon, dass er keine andere Wahl hatte, als zu flüchten, weil er dort gestorben wäre. Aber was für ein krasses Erfolgserlebnis auch so. Da, wie viel waren da in dem Gefängnis? 4000 Männer oder so in die Freiheit geführt zu haben, das ist schon, ich glaube, das beflügelt einen auch ganz schön, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann als Einzelner was ausrichten. Man kann einer Diktatur entgegentreten und wirklich einen Unterschied machen.
Er ist eben in dem Sinne noch vielleicht keine Art Held, aber der eben kein Superheld ist. Das ist der Unterschied
zu
vielen anderen im Star Wars Universum. Er ist eben nicht ein Jedi, der dann dank seiner Macht da irgendwie entkommen kann, sondern
jemand,
der
unsterblich natürlich, ne, weil die Macht, die schützt ihn schon, ja, genau.
Ja, er muss es mit konventionellen Mitteln machen und diese Hilflosigkeit, die entgegenkommt, diese Hilflosigkeit, die ein Jedi nie in diesem Sinne so wirklich durchmachen müsste.
Ja.
Und das macht das Ganze auch zu einer anderen Erfahrung, finde ich. Und das ist was wunderbar funktioniert.
Ich habe nach Andor echt gar keinen Bock mehr auf Jedis und Skywalkers. Ich bin so ermüdet davon, wenn ich das vergleiche. Ich will wirklich hier das Ground-Level Star Wars sehen. Ja. Ich würde sagen, wir müssen noch mal auf jeden Fall zum Finale auch kommen. Wir haben jetzt schon recht lang gesprochen. Das Finale Da nehme ich jetzt wirklich nur die letzte Episode, die 12er, die heißt Rick's Road, weil die davor, Daughter of Ferrix, die ist auch wieder eher so eine Übergangsfolge, die natürlich auch wichtig sind und so, aber vielleicht nicht die denkwürdigsten Szenen haben, oder? Hast du da irgendwas noch, was du gern besprechen würdest, oder denkst du, wir können zum Finale
gehen? Die einzige Sache, die ich noch aufgreifen würde, die ich witzig fand, weil das ist mit Cassian im Grunde zwei Han-Shot-First-Momente gibt, wo er zieht wie Han Solo, die mich, ich weiß nicht, wie beabsichtigt es war, aber es sind wirklich zwei so Callbacks, sind die mich zweimal aber auch überrascht haben, dass er sie tut. Einmal war es, als ganz am Anfang der zweite Typ um sein Leben fehlt und sagt, hey, das, ich sehe ja, dass das ein Unfall war, so nach dem Motto, er trotzdem abdrückt. Ja. Und dann da ist die andere Szene, die mich überrascht war, mit, ich weiß gar nicht, wie sein anderer Söldnerkollege da der am Ende des Heists war, der ihm einem vorschlägt, hey, komm, hauen wir beide ab, lassen wir die beiden, der Rest doch, es ist uns so egal. Und er zieht einfach seinen Colt in dem Sinne wie beim Western und drückt ab, ohne zu zucken. Das fand ich auch interessante Momente in seinem Charakter, die, glaube ich, bestimmt gewollt an Han Solo erinnern sollen. Oder wie siehst du das?
Gute Frage. Den Han Solo-Vergleich, den hatte ich jetzt persönlich irgendwie noch nicht. Aber er macht schon Sinn, so wie du es beschreibst. Ich denke einfach, wir sollen sehen, dass Andor halt kein konventioneller Held ist, der nicht töten kann oder wirklich nur den Superbösewicht tötet oder selbst den wahrscheinlich am Ende noch verschont. Sondern der Mann, der geht einfach kein Risiko ein. Und wenn er weiß hier, dass dieser Ferrix-Sicherheitsmann ihn verraten wird wegen Mordes, dann denkt er sich, ja gut, habe ich keine andere Wahl, sorry. Also ist natürlich auch brutales Denken, aber das ist für mich einfach so, ja, er ist kein Held, er hat auch nicht dieselben moralischen Ziele und diejenigen, die dieses böse System auch stützen, sind für ihn, glaube ich, dann auch wirklich freiwillig, weil es sind halt einfach keine guten Leute. Genau.
Das sehe ich auch so, ja.
Ja, Rick's Road. Ich glaube, du kannst da direkt eigentlich deinen Punkt weitermachen, als du vorhin über Marva gesprochen hast, die Ziehmutter von Andor. Die große, jetzt können wir es ja sagen, sie stirbt leider und sie kriegt eine unfassbar tolle Beerdigung in Ferrix. Auch richtig cool, dieser ganze Beerdigungsritus. Ich finde das immer spannend. Bei House of the Dragon hatten wir dieses Jahr auch relativ viele Beerdigungsmythen und so, wie Leute mit dem Tod umgehen und dann die Toten am Ende auch bestatten. Und hier bauen sie ja so eine Art Wand oder so, ne? Also, dass sie die Asche dann zu so einer Art Ziegel machen und dann wird sie Teil von so einer großen Konstruktion. Das fand ich richtig cool. Natürlich dann auch die Marching Band, die Blaskapelle. Ich habe es ja schon gesagt, die Komposition von Nicholas Britell. Ich will die unbedingt jetzt bei Spotify oder YouTube haben, weil ich höre die jetzt immer in so schlechten Versionen, wo sie versucht haben, die Dialoge rauszuschneiden, weil wir unbedingt das Original haben, weil es einfach extrem cool und emotional ist. Besonders an dem Punkt, wo dann der Marsch kurz stehen bleibt und sich dann wieder in Bewegung setzt. Ja, und dann diese Holographenrede mit dem sehr spannenden Gedanken auch von Marva, wo sie sagt, ja, für mich als Tod ist es leicht, euch jetzt hier den Mut abzuverlangen, euer Leben zu riskieren, um dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Aber ihr müsst es halt machen, das ist die letzte Chance. Und ja, okay, was denkst du, wie hat das Finale bei dir emotional gewirkt?
Erstmal muss ich sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie Star Wars es schafft oder ein unglaubliches Talent hat, kleine Druiden oder Roboter so zu vermenschlichen, dass man mit denen unglaublich Mitleid hat. Wie wird der überhaupt ausgesprochen? B2EMO. Ich weiß gar nicht, wie sie ihn genannt haben, aber dieser kleine rote Roboter, der tat mir so leid. Das ist unglaublich, wie sie das schaffen, ihn wirklich, man kann ja sogar sagen, er wird in gewisser Weise auch sogar für die Rebellion instrumentalisiert, also für die Zuschauer in dem Sinne, als wirklich emotionaler Träger, und es sind nicht nur die Menschen, sondern er ist ja wirklich fast schon der Hauptträger dieser Trauer neben Cassian selbst, und ich bin verwundert gewesen, wie gut es gelungen ist, dass man mit ihm Mitleid hat und dass man ihm immer wieder, wie sie dem so kleine Schüttelanfälle geben und so Schluchzanfälle, meine Güte, wie sie das gemacht haben, aber es klappt, auf mich hat es wirklich gewirkt, muss ich sagen. Das fand ich sehr faszinierend. Und spannend daran ist vor allem, wie es anders kommt oder schneller kommt, als Luthien es geplant hatte. Es befinden sich alle Spieler auf diesem Planeten. Das ist ja so, wie es sich für ein Finale gehört letzten Endes, für ein Staffelfinale. Ja,
irgendwie sind alle da am Ende, ne?
Alle versammeln sich dort, um im Grunde alle Kässchen zu fangen, im Grunde. Zusammengehalten von dieser Beerdigung. Und da kommen eigentlich alle wichtigen Puzzleteile zusammen. Wie gesagt, sehr interessant ist, dass Luthien überhaupt nicht damit rechnet, obwohl er so gut kalkuliert hat, überhaupt nicht damit rechnet, dass das jetzt auf einmal so eskaliert. Nicht, dass er es nicht wollte, er wollte es ja, aber dass das auf einmal dort passiert schon, finde ich spannend, dass es selbst ihn überrascht. Diese Wucht, mit der das passiert, letzten Endes. Und was die Regie anbetrifft, wunderbar gemacht. Diese Schnitte, die Musik, das Ganze parallel geschnitten. Also erinnerte mich auch an das Finale von gewissen Western, Muss ich auch sagen, wie
stimmt,
die
auf der Straße, ne? Die staubige Dorfstraße.
Genau, alle in den gewissen Turm und alle haben schon ihre Position eingenommen und gucken da drauf auf den Showdown, der dort stattfindet und verschanzen sich schon mal. Hatten ein gewisses Stück davon gehabt. Ja, es ist wirklich ein gekonntes Orchester gewesen am Ende, was zusammengekommen ist. Und es ist aus Sicht des Drehbuchschreibens, würde ich auch sagen, oder von jemandem, der jetzt diese Rede schreiben würde, von ihr, finde ich es unglaublich schwer, diese Art von Rede nicht kitschig zu machen.
Ja, absolut.
Und das wäre für mich als Autor wäre es ein unglaublich große Herausforderung, in so einer Serie dieses letzte Ding nicht so heroisch klingen zu lassen und das ist nicht in den Kitsch zu driften. Und das ist was ihnen wirklich super gelungen ist. Gerade wie du sagtest, indem sie so sagt, ich habe gut reden, ich fordere euch jetzt zum Kämpfen aus, obwohl ich selbst nicht mehr kämpfe in dem Sinne.
Mhm.
Und das finde ich, da hat sie diese, ich fand es war nachvollziehbar, wie sie mit dieser Geschichte alle Leute abgeholt hat. Und sowas ist nicht einfach zu schreiben. Und da muss ich meinen imaginären Hut, meinen Sturmtruppenhut vorziehen, würde ich sagen.
Ja, da frage ich mich jetzt auch, wie sie das gemacht haben, also Tony Gilroy und Konsorten, ob sowas, genau wie du meinst, so diese Rede ist halt, mit der steht und fällt am Ende alles irgendwie, auch alles, was davor passiert ist. Und ich frage mich, ob man die dann gleich als erste schreibt oder am Ende oder irgendwann, wenn man mal zufällig inspiriert ist. Aber ja, die ist das Herzstück von allem. Vielleicht auch noch ein bisschen unterstrichen mit dem Manifest von Nemnik, dem Charakter von, wie ist der, Alex Lawfer oder so. Oh Gott, ich bin heute echt namensmäßig. Sorry.
Und den Star Wars-Namen. Den Namen hat man aber auch nicht oft gehört. Das ist es ja auch so.
Ja.
Aber ja, das hat natürlich
dieses
auch.
Dieses Manifest fand ich auch super, genau. Eben auch wieder sehr politikwissenschaftlich gedacht oder wie man es nennen mag, dass eben gerade diese Gegenmaßnahmen des Imperiums die Rebellion erst anheizen. Weil er beschreibt ja so, heute sind wir noch nicht so viele, aber mit jedem Mal, wo das Imperium zurückschlägt, werden es mehr und mehr werden, weil dann immer mehr Leute die Ungerechtigkeit sehen. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt persönlich machen will, aber ich merke das bei mir gerade auch, wenn ich hier diese Debatte sehe mit den Klimaklebern und so, ne? Ich finde an sich Klimakleben auch, fand ich immer ein bisschen peinlich und so. Aber wenn ich sehe, wie einige Politiker jetzt darauf reagieren und da gleich hier die große Terrorkeule schwingen und sagen, dass die schlimmer sind als die RAF, das gibt in mir so ein bisschen den Impuls, dass ich am liebsten damit auch anfangen würde. Einfach weil die Gegenreaktion so maßlos übertrieben ist, dass man irgendwie dann doch mit dieser Seite sympathisiert. Und ich habe das Gefühl, was auch Andor, das habe ich am Anfang mal gesagt, er ist ein Zyniker, ne? Das ist so sein Hauptding. Er will mit der Rebellion nichts zu tun haben, er glaubt nicht daran. Und die Geschichte dieser Serie ist, wie man die Zyniker endlich zum Aufwachen bringt, dass sie sich diesem großen Ziel anschließen, um die große Ungerechtigkeit aufzuhalten. Weil am Ende sind es eben die Zyniker, weil die eben die Mehrheit sind, die denken immer, sie sind so die Klugen, die als Einzige sehen, wie ausweglos irgendwas ist. Aber in Wahrheit sind die Zyniker die große, große Mehrheit. Es gibt ein paar wenige mutige Vorreiter, so wie ein Lufen zum Beispiel, der alles vorher organisiert, aber der braucht am Ende eben diese ganzen Zyniker, die endlich den Mut fassen und aufwachen und selber auch sich erheben. Und das finde ich einfach das emotional Packende bei dieser gesamten Geschichte. Das hat mich sehr bewegt einfach.
Es ist auch was Besonderes an dieser Art von Geschichten, dass sie eben Parallelen zum echten Leben oder zur echten Welt zieht. Was Star Wars ja schon immer im Grunde sehr schwarz-weiß gemacht hat. Aber jetzt gerade bei Andor sind da diese ganzen Nuancen drin, die man vorher, vielleicht kann man sagen, man hat sie vorher gesehen, aber die noch nie so dargestellt wurden. Und das ist was man für Star Wars, finde ich, dann, wie gesagt, ein absolutes Novum ist. Und es ist einfach in der Serie von Folge zu Folge nachvollziehbar gemacht wurde. Dass es die Leute nicht von heute auf morgen erlebt haben, dass es mehr dazu zählt, Rebell zu sein, als zu plakatieren. Dass es mehr, dass man viel mehr Mut zeigen muss oder was für Mut da überhaupt erst zugehört, den Anfänge zu machen.
Und Rebellion ist auch nicht nur einen orangenen Overall tragen und in einem geheimen Flughafen irgendwie rumlaufen, sondern Rebellion findet auch im Alltag statt, bei ganz normalen Menschen.
Und das ist was die Serie weitertragen wird, dass jeder seiner, und das ist ja auch, siehst du ja auch an den unterschiedlichen Charakteren, jeder kämpft seinen Kampf durch andere Art. Seien es nämlich diejenigen im Senat, die die finanzielle Unterstützung liefern, auch sei es nur das. Ja, jeder kann auf seine Art dazu beitragen. Die Waffenlieferung, egal was da passiert, letzten Endes ist es wert. Jeder trägt auf seine Art zu bei. Die Älteren können nicht kämpfen. Dafür haben sie, ne, jeder kann aber dafür diese Revolution oder dieses Aufbäumen befeuern und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Aber muss den Mut dazu haben. Und das ist ja darum, wie sich einer der Grundstücken von Andor. Und im Grunde macht Cassian ja auch eine der klassischen Reisen des Helden durch. Ne? Der Held, der am Anfang sich noch weigert und dann aber in diese Geschichten mit hineingezogen wird. Das ist eine Geschichte so alt wie die Menschheit, aber sie heutzutage noch frisch und emotionalisierend darzustellen und nachvollziehbar darzustellen, ist auch kein leichtes mehr. Und das sieht man, finde ich, auch nicht mehr ganz so oft.
Ja, genau, sie wirklich auch nicht nur plump darzustellen, ne? Der plumpe Held, Braveheart oder wie auch immer. Gut, Braveheart will ich jetzt nicht schlecht machen, ist ein Klassiker. Aber es ist hier, einiges ist hier schon deutlich subtiler.
Und die Schlacht ist nicht einfach gewonnen, alle stehen in der Straße und jubeln, hey, nein, der Kampf war brutal. Jetzt sie haben Leute verloren, ja. sie haben da schon Geliebte verloren. Man sieht ja auch, wie das Imperium einfach auch anfängt, auf die Zivilisten, nicht auf alle zu schießen, ob die bewaffnet sind oder nicht. Und jeder verliert an diesem Tag Mitmenschen. Und es ist nicht eben, sagen wir es mal in Episode 1, da waren die ganzen Kriege vorbei, Jar Jar Binks und seine Kollegen jubeln auf dem Planeten, jeder Planet jubelt, alles ist toll, alles geht unter. Und
jeder kriegt eine Medaille, außer Chewie.
Eben, und das ist hier eben nicht so. Es wird wirklich dargestellt, wie schwierig das Ganze ist und wie viel Opfer die Leute gebracht haben. Und
genau.
Es ist eine andere
Rebellion Art. Rebellion ist keine Party, sondern ein brutaler Überlebenskampf. Das ist einfach, das ist, was eine Rebellion wahrscheinlich ist. Ich glaube, wir müssten langsam mal zu einem Fazit kommen. Oder ich würde viel lieber von dir wissen. Wir wissen ja bereits, es wird eine zweite Staffel geben. Es wird dann aber auch die letzte Staffel sein. Ich glaube, ursprünglich hatte das Team mal 5 Staffeln geplant. Also eine viel, viel größer angelegte Geschichte auch. Aber sie haben jetzt gesagt, 2 reicht. Die kommt voraussichtlich 2024. Was erwartest du davon? Freust du dich drauf oder würdest du sagen, eigentlich passt das so? Hier wäre ein guter Punkt gewesen, mit diesem emotionalen Finale, um Schluss zu machen? Oder ja, was sind so deine Erwartungen an die neuen Folgen dann in 2 Jahren?
Dafür, um es komplett abzuschließen, haben sie es ja zu offen enden lassen. Dann hätten sie wirklich noch ein bisschen, das ist die eine Sache, deswegen muss es ja irgendwie weitergehen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie dem ganzen Team noch ein bisschen mehr Freiraum gegönnt hätten, das Ganze in ihrem Tempo zu Ende zu führen, weil ich schon von einigen Serien, es ist immer gut, wenn sie wissen, dass jetzt Schluss ist, darauf kann man sich immer einstellen, aber ich habe bei vielen Serien schon gemerkt, die es zwar auch wussten, aber die nur eben nur noch besagte letzte Staffel hatten, die Probleme gehabt haben, das so zu Ende zu führen in ihrem eigenen Tempo und nicht, am Ende wirkten oft viele Dinge gehetzt. Und das ist das, was ich nicht möchte und hoffe, dass sie das nicht machen müssen, dass sie einen guten Weg finden, das zu lösen. Ist eine Herausforderung, aber ich traue es dem Autorenteam durchaus zu, das zu schaffen. Und wir haben genug spannende Charaktere. Genug Funken sind schon platziert worden, um das Feuer jetzt weiter zu entfachen. Ich erwarte natürlich etwas offenere Konfrontationen dann wohl jetzt. Das ist die Frage, wie viel sie da zeigen wollen und können. Ich weiß ja auch nicht, wie weit sie in der Zeitlinie gehen. Das sind alles so diese spannenden Fragen. Wie weit wollen sie jetzt in der Zeitlinie gehen und was für ein Ende suchst du jetzt dabei? Deswegen ist schwierig zu sagen, was ich erwarte. Ich bin vor allem einfach gespannt, wofür sie sich entscheiden letzten Endes und wie sie es machen wollen.
Ja.
Und ich bin fast schon froh, dass ich es nicht selbst lösen muss.
Ja, das geht mir auch so. Es ist, glaube ich, eine unglaublich schwierige Aufgabe, auch weil sie ja ganz genau wissen, wo sie landen müssen, weil sie sind ja sowohl jetzt hinten und auch vorne beschränkt, einmal durch Staffel 1 und dann Rogue One, und da haben sie nun einen sehr engen Raum, was sie daraus machen. Also der enge Raum sind dort immer noch ein paar Jahre und so, aber sie müssen ja noch einiges an Charakterarbeit in dieser Zeit auch leisten. Ich glaube, man kann auch schon sagen, das kam bereits raus, dass es einen kleinen Zeitsprung geben wird. Also wir gehen nicht direkt weiter hier in dem Raumschiff mit Luthen und Andor, sondern es wird einen kleinen Zeitsprung dazwischen noch geben, wenn die neue Staffel anfängt. Und ich habe absolutes Vertrauen. Tony Gilroy ist, glaube ich, einfach ein ganz besonderer Mann oder der einfach einen ganz besonderen Zugang zu dieser Story hat. Deshalb mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass er das weiterhin so souverän und außergewöhnlich gestalten wird. Ich will auf gar keinen Fall, und ich glaube, da ist Tony Gilroy auch der Richtige, der dann Nein sagt gegenüber Disney. Ich will kein CGI-Luke oder CGI-Layer oder irgendwas jetzt da noch mit reingedrückt bekommen. Ich will, dass wir einfach bei Andor bleiben, dass sie weiterhin das Selbstbewusstsein haben, dass es genug ist, wenn wir die Geschichte normaler Menschen erzählen, die eine außergewöhnliche Geschichte erleben. Wir brauchen keine verdammten Jedis. Wir brauchen keine Baby-Yodas diesmal. Das kriegen wir dann alles bei Mandalorian, da freue ich mich auch. Aber lasst Andor bitte Andor sein und macht einfach so weiter. Also, wenn sie es so weitermachen, dann wird's.
Würdest du wollen, dass sie uns Palpatine noch zeigen? Haben wir ihn schon gesehen, das ist die große. Es ist so ein bisschen so die Parallele.
Ist dein Palpatine-Verdächtiger, dein Hauptverdächtiger?
Ganz ehrlich, ich dachte erst, oh, das ist er ja, in einer Szene. Es gibt in diesem Rat nicht den, was ist denn der Rat? Das imperiale Gremium, in dem sie da sitzen. Das ist ja, ich glaube, das ist der Geheimdienst gewesen, oder?
So eine Art Sicherheitsgeheimdienst.
Geheimdienst, genau. Ja, ja. Da gab es einen Vorsteher, den meine ich nicht, sondern denjenigen, der unser, sagen wir mal, Mitbösewichtin, den Vertrauensvorschuss gibt. Weil ich finde, der sah ein bisschen palpatinig aus. So von den Gesichtszügen, finde ich, kann ich mir das bei dem vorstellen. Der vertraut ihr, aber ob das passt oder nicht. Ich fand erst, der passte optisch gut, aber das war nur mein Instinkt rein vom Sehen.
Ja.
Mal sehen, ich finde, es muss ja auch nicht in, wenn man die Herr der Ringe-Vergleich sieht, es muss ja nicht in das Wer ist Sauron-Spiel ausarten. Es kann jeder sein, so
interessant, nach dem Muster, aber, ich habe mich bei der Szene nämlich genau gefragt, warum brauchen wir jetzt noch hier einen zweiten älteren, entscheidungsfähigen Senior-Beamten? Warum reicht nicht der eine? Und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht haben sie da schon was versteckt.
Der kompetentere von den beiden offensichtlich, ja, und der die Fäden aus dem Hintergrund lenkt, wer weiß.
Glaubst du daran, dass Kino Loy, also Andy Serkis Charakter, dass er Snoke sein wird? Was hältst du davon?
Schwierig. Sie müssten erstmal auch noch mal ein bisschen erfinden, wie er da überlebt hat. Schwierig. Haben sie nicht sogar mit ins Wasser gestürzt? Nee, sie haben ihn, glaube ich, er stand oben noch am Ende, ne?
Ja.
Ja, man kann es begründen, sicherlich. Ich weiß nur nicht, ob es, ich sag mal so, ich bin nicht komplett Lore und Timeline fest genug, um behaupten zu können, ob das hinkommen kann, muss ich sagen.
Ja.
Aber für mich wäre es okay, wenn sie es machen, aber es wäre für mich genauso okay, wenn sie es nicht tun.
Für mich wäre es okay, wenn sie es lassen und sie sollen auch bitte Palpatine aus der Sache raushalten. Ich finde,
man muss nichts erzwingen.
Dieses Bürolevel des Imperiums viel, viel spannender. Die normalen, in Anführungszeichen, die normalen. Die Daedras und Cyrils, das sind für mich die spannenderen Imperiums-Charaktere. Hm. Ja, ich denke, damit haben wir es eigentlich, oder? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen zu Andor? Ich glaube, es ist schon relativ klar rausgekommen, dass wir beide große Fans davon waren. Vielleicht auch überraschend große Fans für uns selber, dass wir nicht erwartet hätten, dass eine Star-Wars-Serie so eine Bandbreite auch freischalten könnte aus unserer Sicht.
Ja, absolut. Ich muss sagen, als ich gehört habe, wie sie es aufziehen wollen und dann gesehen habe, Spionage-Thriller als Genre, da war ich schon gespannt und hatte ein bisschen Vorfreude. Aber ich war nicht sicher, wie gut man das machen kann, gerade weil wir ja wissen, was ein Problem bei vielen Prequels ist, speziell gerade in der engen Star-Wars-Timeline, dass man viel oft weiß, wie es ausgeht. Wenn man einen Charakter sieht, weiß man das Schicksal eventuell schon und das kann Spannung rausnehmen. Aber das haben sie hier wunderbar umschifft bisher. Und ich denke, das schaffen sie auch weiterhin. Und dementsprechend, ich war überrascht, wie gut es mir gefallen hat. Ich habe damit gerechnet, dass es gut wird, aber ich fand es dann doch noch besser, als ich erhofft habe. Und es ist vor allem, lobe ich es gerne jetzt in dem Sinne, weil ich denke, es wird so die kleine, stille Star-Wars-Serie bleiben. Die, wenn man Disney Plus hat, kenne ich viele an meinem Bekanntenkreis, die sagen, Andor, mitgekriegt, ich muss mal erst durch Mandalorian, habe ich gerade so 2 Staffeln und die nächste, ja. Also es ist so die kleine, stille Star-Wars-Serie, die es aber absolut wert ist, auch geguckt zu werden. Deswegen würde ich es Andor auch gönnen, da so ein bisschen Anerkennung zu bekommen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, es ist schon ein bisschen kleiner noch. Ich glaube, die offiziellen also richtig offizielle Streaming-Zahlen kriegen wir eh nie. Aber so in den Streaming-Charts, die dann manchmal von so Firmen wie Nielsen, die auch die Quoten machen und so rechnen, da war es jetzt auch schon gut dabei. Aber ich denke, ein Mandalorian hat natürlich trotzdem noch eine viel größere Reichweite. So. Was schade ist. Also ich liebe Mandalorian, aber Andor ist natürlich deutlich erfrischender für das Franchise in meinen Augen.
Es hat im Grunde beides seine Daseinsberechtigung. Das eine ist das Ding
total.
Mit Strahlkraft und Glanz, was man aufs Plakat packt. Und das andere hat einfach auch noch ein überraschend qualitativ hochwertiges Innenleben. Und schauen wir mal. Ich würde es ihm auf jeden Fall, ich würde es der Serie gönnen, wenn sie weiterhin von vielen Leuten geguckt wird. Und ich fände es schade, wenn sie zu der meist unterschätzten Star-Wars-Serie wird. Ne, dafür, dass wir viele Leute bestimmt schon Obi-Wan gesehen haben und weil der Name groß war und dann gesagt haben, oh, ja, Obi-Wan war okay, dann brauche ich vielleicht nicht die nächste. Und das wäre schade. Ja,
ich meine, ich habe mich auch nicht an Andor namentlich erinnert. Also, ich wusste, dass Diego Luna in Rogue One mitgespielt hat, aber ich wusste nicht mehr, wie sein Charakter heißt. Also, ich glaube, auch der Titel ist da vielleicht nicht so der krasse, also
beim ersten Trailer muss ich gestehen, ich habe mich an den Namen auch nicht erinnert und muss gestehen, ich dachte beim ersten Mal, Andor ist bestimmt der Planet, auf dem das stattfindet. Endor ist für mich ja, so ein schöner Planetenname. Und dann dachte ich, Moment, nein, den hast du doch schon mal gehört, das ist kein Planet. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja sein Charakter, klar. Und dann, aber
ich finde aber auch Cassian Andor klingt viel zu sehr wie Lando Calrissian. Also zwar nicht wirklich, aber irgendwie ist da was Ähnliches dabei. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend.
Ja, Lando, naja. Andor, Cassian, ja, doch.
Du Lando weißt, Calrissian. Alles klar, dann wäre ich auch sehr gespannt, was unsere ZuhörerInnen davon halten, von der Serie, falls sie sie geschaut haben. Schreibt uns sehr gern bei podcast@serienjunkies.de oder vielleicht auch direkt über Twitter. Tim, du bist noch bei Twitter, oder bist du schon geflohen oder in die Rebellion abgetaucht?
Ich bezahle zwar nicht für den Haken, aber ich bin noch da, genau. man findet mich unter @quacklesays.
Ja, ich bin auch noch da. Ich habe mein altes Handle aber hinter mir gelassen. Ich weiß gar nicht, warum. Bjarne Bock, dort heiße ich jetzt so, wie ich heiße. Ich glaube, ich werde auch noch ein bisschen bleiben. Und dann nur, wenn es richtig kracht, komplett zu Mastodon rüberwechseln. Also genau, schreibt uns sehr gerne, entweder per Mail oder bei Twitter. Und ansonsten bleibt mir nur noch, dass ich mich bei dir bedanke, Tim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir zwei Star-Wars-Super-Experten hier mal so richtig tief eintauchen konnten und unser ganzes Wissen zum Besten geben konnten. Also vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gern. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Genau, also möge die Macht mit euch sein, oder?
Macht's gut.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.